Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Einen ganz schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Einen guten Morgen, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat und ich wünsche euch, dass ihr diese Stimme Gottes hören könnt. Wachet auf, ruft uns die Stimme, haben wir gerade gehört. Und ich möchte den Herrn bitten, dass er zu uns sprechen kann, sodass wir seine Stimme hören können. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns Menschen nahegekommen bist in Jesus Christus, deinem Sohn. Und ich möchte dir danken, dass du auch heute noch genauso zu uns sprichst. Und ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest, sodass wir dich hören können, dass unsere Augen dich sehen können und dass unsere Hände dich begreifen können. Jesus, sei du jetzt mitten unter uns und sprich du Worte des Lebens. In deinem Namen, Amen. Ihr Lieben, einer meiner Lieblingstexte ist, die Freude am Herrn ist eure. Jedes Mal, wenn ich unterwegs bin, zu Menschen, um ihnen die gute Nachricht von Jesus zu erzählen und ich manchmal nicht weiß, wie diese Begegnung sein wird, rufe ich mir diesen Text in Erinnerung. Ich kann mich erinnern, wo ich junger Prediger war in Tirol. Ich hatte nicht viele Menschen gekannt in der Gemeinde, die ich besuchen konnte, also hatte ich mich entschlossen, jede Woche von Haus zu Haus zu gehen. Und die Menschen einfach zu fragen, ob sie Jesus Christus kennen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das im heiligen Land Tirol so ist. Jeden Tag, wenn ich da unterwegs war, ich sage, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Und diese Freude, die wünsche ich euch. Und über diese Freude wollen wir auch heute sprechen, denn ich frage mich, wie kann man in der Welt, in der wir heute leben, überhaupt diese Freude haben? Ganz ehrlich, Titel von der Predigt heute ist das urchristliche Zeugnis, eine Kostprobe für das 21. Jahrhundert. Aber wenn wir uns mal das 21. Jahrhundert ein bisschen vor Augen führen und das, was gerade in den letzten Wochen und Monaten passiert, kann man sich schon fragen, wie kann man da bitte Freude haben? Wie willst du das einem Menschen erklären? Freude bei all dem, was gerade passiert? Wenn man einfach nur einen kurzen Überblick sich darüber verschaffen möchte, ist, schaut, wir haben Konflikte ohne Ende. Wir haben Kriege in Europa, im Nahen Osten und noch vielen anderen Gegenden dieser Welt. Wir haben Unsicherheiten. Menschen fragen sich, wie wird die Zukunft ausschauen? Wie wird es weitergehen mit der Wirtschaft? Unsere Gesellschaft selber ist schon so fragmentiert, in so viele Einzelteile zerstückelt, dass sich ganze Nationen fragen, wie können wir den Zusammenhalt überhaupt bewahren? Unsere Gesellschaft ist wie ein bunter Blumenstrauß. Ich meine, schaut schön aus, aber komm mal klar, mit einer solchen Vielfalt an Menschen. Und jeder meint, er sei das einzige Universum, was es gibt. Letztes Jahr ist ein ziemlich aufsehenerregendes Buch rausgekommen von Jonathan Haidt. Vielleicht haben manche von euch das Buch gelesen. Jonathan Haidt ist ein US-amerikanischer Sozialpsychologe. Er lehrt in New York. Und in seinem Buch, das den Titel trägt Generation Angst, beschreibt er, was ab dem Jahr 2010 passiert ist unter der Jugend in unserer Gesellschaft. Smartphone, Social Media und die Selfie-Kultur haben seit dem Jahr 2010 zu einer radikalen Neuvernetzung der Beziehungen unter Menschen geführt. Das Ergebnis davon ist, dass es zu einer rapiden, anhaltenden Verschlechterung der mentalen Gesundheit der Jugend gekommen ist. Ich kann es nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es öffnet die Augen, alle, die Jugendliche, Kinder oder vielleicht Enkelkinder haben in dem Alter, wie wir darauf reagieren können. Aber was Jonathan Haidt in diesem Buch sagt, ist, was dadurch mit unserer Jugend passiert, was in unserer Gesellschaft eigentlich passiert. Er beschreibt, dass durch diese neue Art, vernetzt zu sein in unseren Gedanken, durch die Überbehütung in der echten Welt, dass man fast die Kinder gar nicht mehr alleine rausgehen lässt, mal zum Einkauf oder unbeaufsichtigt irgendwo hinschickt. Aber die Unterbeaufsichtigung in der virtuellen Welt, dass diese Generation eine Generation ist, die Angst hat vor dem realen Leben, vor echten Kontakten. Und wisst ihr, wo er dann über Beziehung und Gemeinschaft spricht innerhalb dieser Generation, sagt er, dass es dazu geführt hat, dass wir in der Lage sind, als Jugend quasi, uns zu überlegen, ob wir diesen Kontakt überhaupt haben wollen. Ich kann per Knopfdruck mich aus dieser Gemeinschaft einfach zack abmelden. Beziehungen werden kurzlebig, Beziehungen werden willkürlich und du als Person kannst auch einfach ersetzt werden. Du bist austauschbar. Und die Frage ist, ob du überhaupt echt bist oder nicht, vielleicht ein Avatar. Das, was Jonathan Haidt hier sagt, öffnet uns auf einmal die Augen, was eigentlich hier abgeht in unserer Gesellschaft. Und er sagt, das sind die Folgen davon. Da kommt ja ein Rattenschwanz hinterher. Soziale Isolation, Depressionen, Angststörungen und viele andere Dinge mehr. So schaut die Gen Z momentan aus. Und die Frage ist, wie wir darauf reagieren werden. Aber wenn man noch einmal einen Blick weiter wirft, ja, nicht nur auf die politische, weltweite Ebene, nicht nur auf die gesellschaftliche Ebene, sondern auch jetzt mal in die kirchliche Ebene, da kommen sehr, sehr viele Nachrichten in letzter Zeit, in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, ob ihr sie mitbekommen habt. Da kommen Nachrichten, wie zum Beispiel jetzt vom Washington Pew Research Center, die gesagt haben, das Christentum global schrumpft. Ich meine, wir kriegen das in Europa schon längst mit, dass das Christentum hier ausdünnt. Allein letztes Jahr gab es in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland nicht einmal 30 Priesterweihen auf 20 Millionen Katholiken. Also von daher, der Schnitt hier am theologischen Seminar ist gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Aber ein anderer Artikel sagt, Deutschland gehen die Priester aus. Und dann gibt es Politiker, die die Stimme erheben und sich die Frage stellen, sind die Kirchen nur noch daran, den Mangel zu verwalten? Sollten sie sich nicht viel lieber darum Gedanken machen, wie sie Menschen überhaupt noch für die Kirche gewinnen können? Eine Philosophin hat gerade die letzten Tage, das ist rausgekommen, hat ein Buch ausgeschrieben, hat gesagt, in der Welt, in der wir heute leben, wird KI der neue Gott. Und viele Menschen werden sich nicht mehr an irgendeinen Priester oder an irgendeine Kirche wenden, sondern sie werden sich an einen KI-Avatar, was auch immer, wenden, der für sie wie ein Gott geworden ist. Und dann hat eine Zeitung zuletzt noch geschrieben, hat sich die Kirche in ihrer Botschaft, von ihrer Botschaft verabschiedet. So stehen wir nun heute am 21. Jahrhundert an einer Stelle, wo wir uns die Frage stellen müssen, wie kann ich da überhaupt noch die Freude im Herrn vermitteln? Was wirst du für eine Antwort geben als Siebenten-Tags-Adventist auf all diese gesellschaftlichen Ereignisse, Veränderungen, Verschiebungen? Was wirst du sagen, wenn du ins Gespräch kommst mit deinen Mitmenschen? Und ich möchte heute an diesem Morgen mit euch gemeinsam über einen Text nachdenken, der uns keine einfache Antwort gibt, weil ich glaube, es gibt keine einfache Antwort auf diese Situation. Aber es ist der Versuch, es zu wagen. 1. Johannes Kapitel 1. Wenn du eine Bibel da hast, lade ich dich ein, diese zu öffnen, mit mir da hineinzuschauen in diesen Text. 1. Johannes Kapitel 1. Der 1. Johannesbrief ist ein Schriftstück, das gegen am Ende des 1. Jahrhunderts geschrieben worden ist. Und die Situation war keine einfache. Wir haben ein junges Christentum, was sich in einer sehr feindlichen Welt behaupten muss, gegenüber sehr vielen feindlich gesinnten Strömungen, in einer Welt, in der es gar nicht plausibel ist, an Jesus zu glauben. Und dann, wie soll ich dann von ihm reden? Und Johannes schreibt uns hier etwas, was für mich, deswegen habe ich es so betitelt, wie eine Kostprobe ist, die uns vielleicht einen Geschmack geben kann, für das, was es heute braucht im 21. Jahrhundert. Eine Kostprobe der urchristlichen Verkündigung. Ich möchte die Predigt hier in drei Teile unterteilen, damit wir vielleicht leichter folgen können. Und ich habe sie folgendermaßen betitelt. Johannes spricht von einer neuen Freude. Johannes spricht von einem neuen Leben. Und Johannes spricht von einer neuen Gemeinschaft. Eine neue Freude, ein neues Leben. Und eine neue Gemeinschaft. Und hier kommen wir zu diesem einen Text, der mich immer wieder so aufrüttelt. In dir ist Freude, von allem Leide. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und wenn wir uns das anschauen, 1. Johannes 1, Vers 4, am Ende von dieser Einleitung hier im Vers 4, sagt er nämlich, was ihn hierzu bewogen hat, das alles zu schreiben. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Johannes spricht von Freude. Der Grund seines Schreibens ist die Freude. Ich möchte an dieser Stelle dir die Frage stellen, worin suchst du deine Freude im Leben? Natürlich, automatisch kommt gleich die richtige Antwort. Aber wenn du vielleicht mal nicht am Arbeiten bist, freie Zeit hast, keine Verpflichtung hast, nicht die Küche aufräumen musst, dich nicht um die Kinder kümmern musst, in dem Moment, wo du quasi gedanklich gerade ganz befreit bist, in was findest du deine Freude? Und hier ist ein ganz, ganz, ganz tiefer Punkt. Wir Menschen, wir suchen nach der Freude. In unserer Gesellschaft, wir jagen der Freude nach. Wir versuchen sie manchmal so einzufangen, um sie irgendwie zu erwischen. Aber wisst ihr was? Tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss. Es ist vielleicht unbequem zu hören. Aber wir jagen der Freude nach, als könnten wir sie einfangen. Das ist so, wie wenn du versuchen würdest, die Schönheit des Regenbogens, der in dir eine Freude aufkommen lässt, einzufangen, indem du versuchst, ihn zu halten, aber du kannst nicht, weil wenn du ihm näher kommst, umso weiter wird er entfernt sein. So ist es mit der Freude auch. Wir meinen zwar, dass wir die Freude irgendwie einfangen können, aber es geht nicht. Denn je näher du ihr kommst, umso ferner rückt sie. Und deswegen kommen wir hier zu diesem Text, und Johannes sagt, das ist keine oberflächliche Freude. Alejandro, die Freude, von der ich hier spreche. Achtung, habt ihr gesehen, was da im Text steht? Er sagt, das ist eine vollkommene Freude. Oh, jetzt wird's schwieriger. Wie soll ich bitte mit Menschen, die all das, was wir gerade erleben, über eine vollkommene Freude reden? Wie soll ich denn das bitte anstellen? Gibt es sowas überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Wenn man den ersten Johannesbrief ein bisschen genauer anschaut, wird euch Folgendes auffallen, in welcher Situation Johannes schreibt. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 18, was Johannes da sagt. Er sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und dann spricht er über den Antichristen. Kapitel 5, schaut mal in Kapitel 5, Vers 19. Er sagt, wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Die Welt ist im Bösen. Der Moment, in dem Johannes hier in seinem Brief über vollkommene Freude spricht, ist zu einem Zeitpunkt, wo er der Meinung ist, es ist die letzte Stunde und die Welt ist richtig am Ende. Und ganz ehrlich, wenn das damals der Fall war und er dann aber noch über vollkommene Freude reden kann, dann würde ich die Meinung haben, dass es auch heute möglich ist, über vollkommene Freude zu sprechen. Die Frage ist nur, wie? Und wie kommen wir als Menschen zu dieser vollkommenen Freude? Wenn wir nochmal den Vers 4 uns anschauen, 1. Johannes 1, 4, glaube ich, dass da eine Antwort drin steckt. Denn falls euch das aufgefallen ist, er spricht nicht davon, dass du die Freude irgendwie einfangen kannst wie ein Regenbogen, sondern dass diese vollkommene Freude eine Folge ist. Sowas wie ein Nebenprodukt von etwas anderem. Denn er schreibt Dinge, damit die Menschen diese Freude erfahren können. Und genauso wie das beim Regenbogen ist, es braucht Regen und es braucht Sonnenschein. Zwei Dinge. Und diese zwei Dinge, wenn die zusammenkommen, dann erscheint diese Schönheit. Du kannst gar nichts dafür. Du kannst versuchen, selbst zu erzeugen, aber es wird nur gelingen, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen. Und ich möchte das gerne hernehmen als ein Bild, weil ich meine, dass es genau das ist, was er in diesem Brief beschreibt, dass die Freude, die vollkommene Freude, eine Folge ist, wenn zwei Dinge zusammenkommen und die stehen in den Versen 1 bis 3. Und das sind die nächsten Punkte, die ich hier in der Predigt aufgreifen möchte, nämlich neues Leben und neue Gemeinschaft. Kommen diese beiden Dinge hier zusammen, entsteht die vollkommene Freude, von dem er redet. Keine oberflächliche, sondern eine tiefgreifende, die dann da ist, trotz aller Widrigkeiten. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. In dir ist Freude, trotz allem Leide. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Predigt, die ich vor gut einem halben Jahr als Jahresneuanfangspredigt gehalten habe, von einem Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Dieses Bild, ihr Lieben, kann uns helfen zu verstehen, wie Freude trotz aller Dürre, Trockenheit möglich ist. Denn in Palästina, wenn es dort trocken und dürr ist, kann es möglich sein, dass ein Baum grünt, Früchte trägt, auch wenn alles andere vertrocknet ist, weil er an einem Bach gepflanzt ist, an dem Wort des Lebens. Und hiermit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Neue Freude aus neuem Leben und neuer Gemeinschaft. Und was ist dieses neue Leben? Schauen wir uns das an. Der zweite Punkt meiner Predigt, neues Leben. Neues, erfülltes Leben. Wie sieht das aus? Wie klingt das? Vielleicht bist du mal mit dem Zug unterwegs gewesen oder Flugzeug geflogen, hattest noch ein bisschen Zeit dazwischen und bist dann in einen Bücherladen gegangen, wie es so viele gibt an unseren Bahnhöfen, Flughäfen. Und dann siehst du im Schaufenster erstaunlicherweise immer eine gewisse Art von Literatur, ein gewisses Genre. Lebenskünstlerpläne, wie dein Leben gelingen kann. Anweisungen fürs Leben, Anweisungen fürs Glücklichsein. Und interessanterweise, wenn du solche Fahrpläne fürs Leben liest, beschreiben sie dir, was du zu tun hast. Und die Menschen suchen dann die Freude in ihrem Leben in verschiedenen Sachen. Sei du selbst. Finde deinen Weg, deine Autonomie, deine Freiheit. Vielleicht der Wohlstand für manche Menschen. Das ist wahres Leben, wenn ich das nur erreiche. Vielleicht meinen Platz in einer gewissen Gesellschaftsschicht, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich wer. Gesundheit, egal was es ist, wir machen alles Mögliche zu der Erfüllung des Lebens. Tut mir leid, wenn ich das an der Stelle sage. Ich will es jetzt gar nicht weiter ausführen, aber wenn du den Moment erreicht hast, wirst du ihn irgendwann erkennen, bitterlich erkennen, dass all diese Dinge nur Fata Morganas sind. Und nur wer das schon mal erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Im Gegensatz dazu schreibt jetzt Johannes hier in seinem ersten Vers Folgendes. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir. Johannes spricht deutliche Worte. Was ist das Zentrum seiner Verkündigung? Das Wort des Lebens. Aber das ist nun ein Begriff, der irgendwie so breit ist. Das Wort des Lebens klingt nett, klingt philosophisch tief, aber was willst du daraus heben? Ich möchte euch ein bisschen heranführen, was Johannes damit meint. Johannes spricht hier über das Wort des Lebens und er meint niemand anderes als Jesus Christus. Aber die Art und Weise, wie er hier über Jesus spricht, über diese Chiffre, diesen Begriff Wort des Lebens, ist sehr, sehr interessant. Denn er wählt hier ein Wort, nämlich das Wort Leben, was man aber auch anders im Griechischen ausdrücken könnte. Er wählt das Wort Zoe. Und dieses Wort für Leben, Zoe, hat eine besondere Qualität. Es hat die Qualität der Ewigkeit in sich. Schaut, es gibt auch ein anderes Wort für Leben, nämlich das Wort Psyche. Und du kannst beides verwenden. Ich gebe euch ein Beispiel. Jesus sagt einmal am Ende, kurz vor seinem Tod, sagt er mal in einer Rede zu seinen Jüngern, ich bin der gute Hirte, ihr seid die Schafe. Kennt ihr dieses Bild, diese Gleichnisrede? Da gibt es eine Stelle, wo er Folgendes sagt. Er sagt, ich bin gekommen, euch das Leben zu geben, nämlich das Leben in Fülle. Okay? Und dann sagt er, denn ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und diese Stelle ist jetzt voll interessant, weil es zeigt uns von der Sprache von damals, was diese beiden Begriffe meinen und wie sie sich unterscheiden. Wenn er sagt, ich bin gekommen, ihnen das Leben zu geben, dann erwähnt er hier Zoe. Eine Qualität an Leben, die du sonst nirgendwo findest. Das Leben in Fülle, das möchte ich dir geben, weil ich nicht irgendwer bin, sondern ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben, und da steht Psyche, für die Schafe. Alle Lebewesen in dieser Welt haben Psyche, biologisches Leben. Aber es gibt nur einen, der sein Psyche, sein biologisches Leben gelassen hat, um dir und mir Zoe, ewiges Leben, erfülltes Leben zu geben. Diese Qualität, die gibt nur einer. Und Johannes schreibt hier, das haben wir gesehen, das haben wir erlebt, das verkündigen wir euch, erfülltes Leben. Und die Frage ist, ob du dieses erfüllte Leben gefunden hast. Das Spannende ist, was Johannes dann sagt, weil im Vers 2 sagt er dann, und dieses Leben ist erschienen Und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was Johannes sagt, ist, Jesus Christus hat nicht nur ewiges Leben und gibt nicht nur ewiges Leben. Jesus Christus ist ewiges Leben. Und jetzt denk mal einen Schritt weiter. Und wenn Jesus, der das ewige Leben ist, buchstäblich, wenn er in deine Nähe kommt und du im Glauben ihn ergreifst und erfasst, dann hast du dieses ewige, erfüllte Leben. Neues Leben. Wisst ihr, was das ist? Das ist Gnade. Denn Jesus weiß ganz genau, wie ich bin. Ich weiß nicht, ob jemand von euch bereit wäre, sein schönes Leben mit jemandem zu tauschen. Aber hier ist jemand, der das einfach gibt. Und das ist einzigartig. Warum? Weil weder Mose, noch Mohammed, noch Buddha, noch irgendeine KI, noch irgendeine virtuelle digitale Welt oder was auch immer für ein Trend oder Hype, an den du dich vielleicht hängst, die dir vielleicht alle irgendwie erfülltes Leben versprechen, kann dir das geben, weil sie es nicht sind. Sie können dir vielleicht nur sagen, wie es sein könnte, wenn du diesem Weg folgst. Die vier Wahrheiten und der achtfache Weg, die fünf Säulen des Islam oder die zehn Gebote im Judentum. Sie können dir vielleicht sagen, wo du irgendwann ankommst, aber sie werden es dir nicht geben, weil sie es nicht sind. Das heißt, du selber musst den Weg gehen, bis du scheiterst. Und weil du eben dieses Leben nicht dir erarbeiten kannst oder dahin kommen kannst, kommt dieses Leben zu dir in deine Welt und schenkt es dir einfach. Das ist Gnade. Wo gibt es so etwas? Wünschst du dir erfülltes Leben? Es gibt nur einen, der dieses Leben ist. Und wenn du mit ihm verbunden bist, dann hast du Freude trotz allem Leid. Weil da ist jemand, der mit dir durch dieses Leid geht und dieses Leid überwunden hat. Und jetzt sagt Johannes noch etwas anderes. Denn er sagt, schau, Jesus Christus, das Wort des Lebens, zu erfassen, zu verstehen, ist Teil des urchristlichen Zeugnisses. Das urchristliche Zeugnis hat eine intellektuelle Komponente, nämlich zu verstehen, wer ist Jesus wirklich? Er hat nicht nur ewiges Leben, er gibt es dir nicht nur, sondern er ist es. Und du hast es auch, wenn du in ihm bist. Diese intellektuelle Komponente, das zu verstehen, ist ein Teil von diesem neuen Leben. Aber wenn ihr jetzt nochmal schaut in Vers 1, sagt Johannes, dieses Wort des Lebens haben wir gesehen mit unseren Augen, wir haben es gehört mit unseren Ohren und wir haben es betastet, angreifen können. Was ist das? Er spricht über eine Erfahrung, über eine Begegnung. Und diese Begegnung, die Johannes buchstäblich, physisch hatte, die sagte er, das ist so viel wie absolut wahr. Diese Art und Weise zu reden, sehen, hören, betasten, ist ein Ausdruck dafür, dass es so eine Art eidesstattlichen Aussage klarkommt. Dass du quasi in einem Gerichtsprozess sagen kannst, du, ich bin Zeuge, Augenzeuge, weil ich das gesehen, gehört und betastet habe. Mit anderen Worten, das christliche Zeugnis ist hat nicht nur eine intellektuelle Komponente, Jesus zu verstehen, wer er ist und was er dir schenkt, sondern es hat auch eine Erfahrungskomponente. Es ist kein Hirngespinst und Jesus ist auch nicht irgendein Avatar. Jesus ist nicht irgendwo eine Erfindung, sondern Jesus ist leibhaftig greifbar in unsere Zeit gekommen. Und wenn du jetzt siehst, beides zusammen, sagt Johannes, dieses neue Leben ist etwas, dass du verstehst, wer Jesus ist, wofür er gekommen ist und was das für dich bedeutet und dass du das erfährst in deinem Leben, dass du das erlebst. Und beides zusammen, diese Erfahrung, diese Begegnung mit Jesus, ist neues Leben. Neues Leben. Ja, jetzt magst du sagen, Fülle des Lebens. Manche Leute, die sehen es anders als du, Alejandro. Schaut, selbst im ersten Jahrhundert gab es schon diese Gegenüberstellungen. Schon im ersten Jahrhundert haben Menschen die Fülle des Lebens in anderen Dingen gesucht, wie zum Beispiel die materielle Welt. Es gab Vertreter und Strömungen damals, die haben gesagt, nur die materielle Welt zählt. Es gab andere Strömungen, die gesagt haben, nein, nur die geistlich-spirituelle Welt zählt. Das war die Gnosis zum Beispiel, gegen die Johannes hier in der Zeit auch kämpft, als er den Brief schreibt. Die alles vergeistlichen und auch Jesus Christus. Aber es hat sich nicht viel verändert in den 2000 Jahren, die dazwischen liegen, bis in unsere Zeit. Denn in unserer Zeit ist es heute genau das Gleiche. Es gibt Menschen in unserer Zeit, die sagen, es zählen nur die objektiven Fakten. Und dann gibt es Menschen, die sagen, nein, es zählt nur die subjektive Erfahrung. Und du hast dann zum Beispiel Strömungen aus der Moderne, die sagen, die Naturwissenschaften, das ist das Einzige, was dir am Ende wirklich eine Fülle im Leben vielleicht geben kann. Und dann gibt es die fernöstlichen Ansätze, New Age und auch viele andere Dinge, die sagen, na, Hauptsache die Erfahrung stimmt. Und dann haben wir den Schwenk von Moderne in die Postmoderne und wir sehen, es hat sich nicht viel verändert. Aber die Bibel sagt, das urchristliche Zeugnis sagt, neues Leben findest du weder auf der Seite noch auf der Seite, sondern Jesus zu verstehen, zu erkennen und ihn zu erfahren, ihn zu begegnen, beides zusammen, ist dieses neue Leben. Dann denk dir das mal durch. Gehen wir mal das Experiment durch. Wenn dein christliches Leben, wenn dein Christsein sich zum Beispiel nur auf intellektuelles Wissen reduzieren würde oder vielleicht intellektuelles YouTube-Wissen reduzieren würde, was für manche Leute halt auch schon so eine Art, das ist die volle Wahrheit. Wenn sich das darauf allein reduziert und dein Leben, dein Christsein sich nicht mehr für Jesus oder für deine Mitmenschen aktiv einsetzt, dann wirst du irgendwann an dir selbst verarmen. Du wirst ein frommer Bettler werden. Auf der anderen Seite, wenn dein christlicher Dienst nicht aus einer persönlichen Jesus-Begegnung entspringt, dann kannst du noch so viel tun in dieser Welt, aber es kann sein, dass das zu einer auslaugenden Routine in deinem Leben wird. Du nur noch Business as usual machst, weil es sich gehört. Johannes sagt uns also, das urchristliche Zeugnis aus dem ersten Jahrhundert möchte in unsere Zeit sprechen. Und er sagt, es geht um eine Begegnung mit Jesus, die sowohl deinen Verstand als auch dein Herz verändern möchte. Und da ist neues Leben. Da ist neues Leben. Ja, nun gut, dann kannst du vielleicht sagen, aber Alejandro, weißt du, der Johannes, der schreibt das ja, weil er ein Augenzeuge war. Er hat Jesus gesehen, er hat ihn gehört, er hat ihn betasten können. Vielleicht auch noch die erste Generation von Christen, aber was mit der zweiten Generation? Die haben Jesus nicht mehr anfassen können. Wir genauso wenig. Physisch ist er nicht mehr da. Was dann? Das Besondere ist, und das ist für mich, wo ich die Woche über die Predigt geschrieben habe, dachte ich mir, das fordert mich selber heraus. Denn Johannes schreibt in seinem Evangelium Folgendes. Johannes Kapitel 14, geht mal mit mir dort in sein Evangelium. Es ist dieselbe Quelle, aus derselben Feder geschrieben. In Johannes Kapitel 14, Vers 18, sagt Johannes, hier sagt Jesus, in seiner Abschiedsrede sagt er, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und im Vers 23 sagt er, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und Achtung, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ja, ich weiß, wir sind Adventisten und wir warten auf die Wiederkunft Jesu Christi, wo es in der Offenbarung heißt, und dann wird die Wohnung Gottes unter uns sein auf der neuen Erde. Aber wenn ich meine Bibel aufmerksam lese, dann sagt Jesus, ich werde dich nicht allein lassen, wenn ich hier weggehe von dieser Welt. Der Vater und ich, wir werden in dir Wohnung finden. Wir werden bleiben. Jesus ist gekommen, um zu bleiben. Und somit können auch wir diese Erfahrung machen, von der damals Johannes gesprochen hat. Ja, mein Alejandro, was ist das jetzt für eine Erfahrung? Ist das irgendwie eine Mystik, dass du plötzlich irgendwie Rituale machst und auf einmal Jesus in deinem Wohnzimmer erscheint oder was? Johannes möchte mir Folgendes mitteilen in seinem Brief. Er sagt, Alejandro, weißt du was? Du kannst nur von Jesus reden, wenn du verstanden hast, wer er ist, was er für dich getan hat am Kreuz von Golgatha. Und wenn das von deinem Verstand in dein Herz sinkt und du mit eigenen Augen, mit eigenen Ohren und mit deinen eigenen Händen ihn täglich erfährst, betastest, siehst und hörst. Johannes sagt das. Du kannst nur am Ende von etwas reden, was du erlebt hast. Mit dem Verstand und mit dem Herzen. Und ich habe mich dann gefragt, wenn das wahr ist, erlebst du Jesus so? Alejandro, begegnest du Jesus so? Heute. Heute Abend, wenn du nach Hause gehst. Morgen, wenn du aufstehst. Johannes sagt, das ist möglich. Es erinnert mich an eine Aussage von dem kroatischen Theologen Miroslav Volf, der einmal in einem seiner Bücher sagte, wir Christen, wir hören viel über die Rede, der Rede Gottes. Aber wir müssen lernen, die Rede Gottes selbst zu hören, so wie Mose damals auf dem Berg. Und wenn ich dann denke, dass Johannes genau das beschreibt, dann frage ich mich, ob ich Jesus so begegne. Er möchte dir so begegnen. Er lässt dich nicht als Waisen allein. Egal, wo du gerade steckst, egal, welche Krisen, Kriege oder welche Unsicherheiten auch kommen, egal, ob du in der Generation Z vielleicht Angst bekommst, weil du in der virtuellen Welt nicht mehr weiterkommst, dieser Jesus lässt dich nicht allein. Und er möchte dir so begegnen. Wenn wir zurückgehen in den ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 13, schreibt Johannes, wie das genau passiert. In 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 13 sagt er, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Woran? Dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Der Heilige Geist. Er ist es, der in deinem Leben dich in die Nähe Jesu Christi bringt. Dass du ihn betasten kannst, hören kannst, sehen kannst. Schaut, wenn du die Bibel liest, wenn wir heute zum Abendmahlstisch kommen, ich möchte es euch greifbar vor Augen führen. Wenn du heute hierher kommst und das Brot und den Wein nimmst, dann ist es der Heilige Geist, der dir sagen möchte, das Wort des Lebens, was du heute in dich aufnimmst, was wir essen und trinken, Jesus Christus, das ist nicht etwas allein, was du nur wissensmäßig verstehst, wie eine Lehre, sondern der Heilige Geist möchte es dann in dein Herz hinein versenken. Er möchte, dass es real wird in deinem Leben. Dass genauso wie jeder Teil davon in deinen Körper übergeht und Teil deines Seins, deines Wesens, deiner übergeht, dass es genauso Jesus ist, der in jedem Bereich deines Lebens Eingang findet. Es ist wie damals bei den Emmaus-Jüngern, dass das Feuer in dir entfacht wird, wenn du das Wort Gottes hörst und Jesus begegnest am Tisch, wo sie zusammensaßen. Brannte nicht dieses Feuer in uns, als wir ihn hörten und mit ihm zusammensaßen? Das urchristliche Zeugnis von Johannes sagt Folgendes. Glaube an Jesus, neues Leben, ist nicht nur ein reines Bejahen von irgendwelchen Glaubensaussagen. Es ist auch nicht nur ein christliches Verhalten, sondern es ist ein erfahrbar Machen, dass Jesus heute noch unter uns ist, wie er sagte, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und heute ist genauso ein Tag. Und wenn du heute hierher kommst, dann kannst du Gott bitten, dass der Heilige Geist die Glut unter deiner frommen Asche wiederbelebt. Weil manchmal ist es nur noch eine Asche, die man sieht. Begreifst du Jesus? Das ist gut. Aber ergreifst du ihn auch? Beides möchte Johannes dir mitgeben und sagen, das ist neues Leben. Ist Jesus lediglich eine Lehre in deinem Denken? Dann wird vielleicht dein Zeugnis am Ende sehr hohl und leer. Ist Jesus aber eine Person, die dir tagtäglich begegnet, weil sie dich liebt, weil sie dich annimmt, weil sie dich verändert, dann wird dein christliches Zeugnis vollmächtig. Was ist also im Zentrum deiner christlichen Verkündigung? Ist es das neue Leben? Ist es Jesus? Biblisches Wissen allein, theologische Bildung allein, ein hohes moralisches Denken allein oder vielleicht auch die Zugehörigkeit zur Adventgemeinde oder vielleicht auch das Wissen über irgendwelche Endzeitfahrpläne sind keine Garantie nach Johannes für das christliche Zeugnis. Denn nur weil ich den Antichristen vielleicht demaskieren kann, heißt das ja noch lange nicht, dass ich eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus erfahren habe. Ich kann nur das sagen, was ich erlebt habe. Du kannst nur das weitergeben, was du mit ihm erlebt hast. Denn so sagte der Herr auch, am Ende der Tage werden viele zu ihm kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen dies und das gemacht? Und Jesus sagt, ich habe dich gar nicht gekannt. Und interessant ist hier, dass er sagt, ich möchte dich kennenlernen. Kennt Jesus dich? Kennt er die Tiefen deines Herzens? Kennt er die Motive, warum du heute hierher kommst? Und wenn du heute jetzt in dein Herz mal hineinhörst, was auch immer dein Motiv ist, warum auch immer du vielleicht dich zurückhalten möchtest, ihm hier heute zu begegnen, denk dran, Jesus Christus kommt in diese Welt, damit du ihn ergreifen kannst, erleben kannst, verstehen kannst, was er am Kreuz für dich gemacht hat, dass er dir vergibt, dass er dir einen Neuanfang gibt. Egal was passiert ist, vor jeder Leistung und nach jeder Schuld legt er dich ein, mit ihm zu diesem Tisch zu kommen. Erst die Begegnung mit Jesus machte Saulus zu dem großen Missionar der Christenheit. Das ist Gnade. Und somit kommt auch Jesus zu dir heute und schenkt dir diese Gnade, neues Leben. Hast du dieses neue Leben erfasst? Bitte, dass der Heilige Geist dir den Mut gibt, dieses neue Leben heute zu ergreifen und mit ihm dorthin zu gehen. Jetzt sagte aber Johannes, diese Freude im Herrn ist die Verbindung von neues Leben in Jesus Christus und einer neuen Gemeinschaft. Diese neue Gemeinschaft, die uns jetzt hier gezeigt wird im Vers 3, Kapitel 1. Johannes 1, Vers 3, wo er sagt, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das Wort Koinonia, Gemeinschaft, ist ein besonderes Wort. Denn dieses Wort Koinonia ist etwas gemeinsam haben, etwas erlebt haben, was uns verbindet. Das ist jetzt nicht sowas wie zum Beispiel, hey, wir haben gleich viele Follower auf TikTok oder Instagram oder auf wo auch immer. Das meint es nicht, dieses gemeinsam haben. Es meint auch nicht, hey, wir haben heute gemeinsames Potluck. Nein, das ist auch nicht dieser Ausdruck. Koinonia bedeutet, dass man eine gemeinsame Erfahrung macht, die uns tief, inniglich im Real Life verbindet. Und jetzt sagt Johannes, wir können Gemeinschaft haben mit Gott. Tief, inniglich, im Real Life. Das ist unfassbar. Das gibt es nicht auf dieser Welt. Wisst ihr warum? Weil wenn du dir die fernöstlichen Religionen anschaust, da gibt es überhaupt keinen persönlichen Gott. Gott ist einfach irgendwie allgegenwärtig, aber du kannst nicht persönlich mit ihm interagieren, noch nicht mal kommunizieren. Das gibt es dort gar nicht. Und wenn du dir zum Beispiel das Judentum oder den Islam anschaust, da gibt es zwar einen Gott, aber der ist so weit, so fern, dass du nicht eine persönliche Liebesbeziehung mit ihm führen kannst. Die christliche Botschaft, dass du, wir Menschen, eine tiefe, innige Gemeinschaft mit Gott haben können, ist einzigartig. Denn nirgendwo ist ein Gott bereit gewesen, Mensch zu werden für dich. Das wirst du nirgendwo finden. Diese Gemeinschaft, liebe Jugend, ist eine Gemeinschaft, die du auch nicht in TikTok finden wirst, die du nicht in einem Trend finden wirst, auch nicht in der virtuellen Welt. Jonathan Haidt sagt in seinem Buch, dass auf diesem Weg, wo junge Leute vielleicht Nähe, Annahme und Wert suchen und sich dann in die virtuelle Welt hineinbegeben, dass die meisten Beziehungen in dieser virtuellen Welt uns am Ende entmenschlichen. Warum? Weil sie dich namenslos machen, weil sie dich austauschbar machen, weil du entkörperlicht bist und am Ende isoliert aus dem Ganzen rausgehst. Bitte, gebt Acht. Suchst du diese Gemeinschaft? Du wirst sie finden bei dem, der dir täglich begegnen möchte. Die Kostprobe urchristlicher Verkündigung ist Gemeinschaft mit Gott heute. Und das ist möglich. Aber wie bitte? Für Mose am Horeb? Unvorstellbar. Am Sinai die Herrlichkeit Gottes sehen? Unglaublich. Aber hier kommt die gute Nachricht. Für dich und für mich. Auf Golgatha. Dort sahen wir, so sagt der Apostel, das Wort des Lebens. Denn dort wurde das Wort des Lebens Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des eingeborenen Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Ich komme zum Schluss. Damit wir zu dieser Gemeinschaft kommen. Was ist das Takeaway? Was kannst du dir von dem, was ich heute gesagt habe, mitnehmen? Vor 10 Jahren habe ich eine sehr, sehr interessante Erfahrung gemacht. Ich war junger Prediger in Vorarlberg. Und es ist in der Zeitung ein Vortrag ausgeschrieben gewesen. Und der Vortrag lautete, Häresie einmal anders. In der Propstei St. Gerold. Und wer war der Referent? Eine hochkarätige Person, vom Papst abgesegnet, nämlich der damalig ehemalige Abt des Klosters Einsiedeln in der Schweiz, Martin Werlen. Und Martin Werlen hat an diesem Abend über das Thema Häresie gesprochen, wer ihn ein bisschen kennt und seine Literatur und seine Ansätze. Er ist ein großer Reformator innerhalb der katholischen Kirche. Aber das Spannende war, dass nachdem der Vortrag vorbei war und ich dort so ein bisschen mir so allein vorkam unter vielen Leuten, die eher ein höheres Alter hatten als ich, gefühlt war ich der einzige Jugendliche dort, habe ich mir gedacht, ich werde den Abt diese Frage stellen, was würdest du einem jungen Menschen empfehlen, dass er heute noch Gott begegnen kann? Also habe ich all meinen Mut zusammengefasst und zum Abt zu gehen. Da stand eine lange Schlange, ich habe mich einreihen müssen. Und bin dann zum Abt gegangen, in seiner großen Montur. Und ich war der Letzte in der Reihe. Und dann habe ich ihm diese Frage gestellt, was würden Sie einem jungen Menschen von heute sagen, damit er eine Begegnung mit Gott haben kann? Und hier kommt die Antwort, mich hat die richtig geflasht. Er zückt in dem Moment sein Smartphone raus und zeigt mir eine Bibel-App. Schau mal her. Erstens würde ich dir empfehlen, nimm einfach auf deinem Handy ein Smartphone, eine App und lies die Bibel. Lies das Evangelium und dort begegnest du Jesus. Und das Zweite, was ich dir empfehlen würde, ist, suche dir einen Kreis von Gleichgesinnten und tauscht euch darüber aus. That's it. Ich stand da und dachte mir, hey, damit kann ich was anfangen. Kommt euch das bekannt vor? Mich hat das unglaublich bewegt. Aber was ist das Takeaway von heute? Was ist das urchristliche Zeugnis, was uns sagen möchte fürs 21. Jahrhundert, wie heute noch die Freude vollkommen in unserem Herzen sein wird? Johannes sagt, in Jesus haben wir das Gesicht Gottes gesehen und ihn angefasst. Und du kannst das auch heute. Die Gemeinde, die Versammlung heute von Gleichgesinnten ist eine Gemeinschaft, wo Menschen die gleiche Erfahrung teilen, die sie mit Jesus erlebt haben. Sie reden über diese Erfahrung und ermutigen sich gegenseitig, in dieser Erfahrung zu wachsen. Und so bilden sie eine neue Community, eine neue Art des Lebens. Deshalb sucht die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. In der Gemeinde, im Hauskreis, in der Bibelstunde, mit Freunden. Möchtest du Jesus persönlich kennenlernen, Gott kennenlernen? Er lädt dich ein, mit ihm an den Tisch sich zu setzen, Tischgemeinschaft zu haben. Beim Abendmahl lädt er dich ein, in seine Nähe zu kommen, denn er will dir dort neues Leben schenken und vollkommene Freude. Gott gibt sich nicht damit zufrieden, irgendein religiöser Begriff zu sein oder jemand, der weit weg ist von dir. Er möchte dir so nahe kommen, wie du morgens, mittags, abends mit deinen Freunden am Tisch sitzen isst. Und ein dritter Punkt, liest das Evangelium. Du findest Jesus darin, du begegnest Gott darin, seine Güte, seine Liebe, seine Schönheit. Erlebst du diese innige Verbundenheit mit Gott in deinem Gebet? Suche ihn im Gebet. Er wird sich von dir finden lassen. Denn Jesus sagte, bleibt in mir und bleibt in meiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.